Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Auch von mir schönen guten Morgen an euch. Ich habe so eine kleine Fähigkeit, die wenige Menschen haben. Ich kann meine Kopfhaut so vor und zurück bewegen. Vor und zurück bewegen. Stimmt das? Wisst ihr nicht? Lässt sich einfach herausfinden, Steffen. Zeig mal, ob du es wirklich kannst. Beweis mal, ob du es kannst. Okay, Steffen kann's. Wer kann 10 Liegestütze machen? Wer kann 20? Jannik, stimmt das? Ja, ich will das sehen. Zeig mir, dass du das kannst. Ihr dürft zählen. Okay, wer von euch hat einen überdurchschnittlichen IQ oder ist hochbegabt? Traut sich jetzt keiner? Genau, mein Sohn, das ist da hinten im Kinderprogramm, der ist hochbegabt. Stimmt das? Ja, beweis es mal, Steffen, dass dein Sohn hochbegabt ist. Wie kann ich das beweisen? Schon schwieriger, ne? Oder ihr könnt irgendwie einen IQ-Test vielleicht zeigen, ja? Wer war schon mal krank, hat gebetet und war kurz danach wieder gesund? Kannst du beweisen, Sabina? warte, ich hab so eine App auf dem Handy, damit kann man den Glauben messen, ja? Und dann können wir mal gucken, ob du großen Glauben hast für Gesundheit. Ja, das ist ja so, wir wollen Dinge greifen, wir wollen Dinge sehen können, um sie jetzt glauben zu können. Ja, ich kann viel sagen, ich kann meine Kopfhaut vor und zurück bewegen, aber wenn ich das nicht zeige, dann glauben mir das vielleicht wenige Leute. Ja, manche Dinge kann man eben aber auch nicht direkt sehen, die kann man nicht direkt greifen. Wir wollen aber wenigstens Hinweise darauf, dass irgendwie wahr ist. Das ist so menschlich. Ja, Jesus hat es ja auch erlebt. Jesus hat es auch erlebt. Die Leute wollten Beweise sehen, dass er der war, als der sich dargestellt hat. Deswegen auch die Überschrift von heute, gib uns ein Zeichen, Jesus. Zeig uns, dass das stimmt, was du sagst, wer du bist. Und wir müssen uns über die Erwartungen unterhalten, die Menschen an Jesus hatten und haben. Und die Texte kommen alles aus dem Matthäus-Evangelium. Noch was Zweites. In Hemmingen haben wir gerade so ein bisschen den Versuch, Predigten auch interaktiver zu gestalten. Und das wollen wir heute auch ein bisschen versuchen. Ihr kennt 1, 2 oder 3, das machen wir jetzt aus verschiedenen Gründen nicht, aber wir spielen heute 1 oder 2 und da müsst ihr dürft ihr einfach aufstehen oder Hand heben, wenn es euch nicht möglich ist aufzustehen, aber machen wir dann nachher, wenn es kommt, okay? Kommt dann immer mal wieder. Ja, Erwartungen, die Leute an Jesus hatten, eine Begebenheit, von der wollen wir kurz lesen. Da kamen die Pharisäer und Sadduzäer zu Jesus, um ihn zu versuchen, um ihn zu prüfen. Sie forderten von ihm, ihnen ein Zeichen vom Himmel zu zeigen. Er antwortete ihnen, diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es würde kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging weg. Wir wollen ein Zeichen sehen. Warum wollen Sie ein Zeichen sehen? Ja, Jesus, der lief ja durchs ganze Land und rief das Reich Gottes aus und tat so, als ob er der Messias wäre. Ja, das, Matthäus 4, Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in den Synagogen und verkündete die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Es war so mehr oder weniger zusammengefasst sein Dienst. Reich Gottes ist nahe. Ja, wenn das Reich Gottes nahe ist, dann muss man das doch irgendwie sehen können, Jesus. Gib uns ein Zeichen. Ja, Jesus hat auch den Worten Taten folgen lassen. So, jetzt kommen wir zur ersten 1 oder 2 Frage. Mit welchen Taten unterstrich Jesus, dass das Reich Gottes begonnen hatte? 1, er taufte. 2, er heilte die Kranken. Mit welchen Taten unterstrich Jesus, dass das Reich Gottes begonnen hatte? 1, er taufte. 2, er heilte die Kranken. Wer denkt, dass 1 richtig ist, jetzt aufstehen oder Hand heben? Wer nicht aufstehen kann oder Hand heben kann? Okay, Gegenprobe. 2, er heilte die Kranken. Ja, ihr seid sehr gut, ihr habt recht. Es heißt hier weiter, außerdem heilte er dort alle Arten von Krankheit und Leid. Bald wurde überall von ihm gesprochen. Selbst in Syrien, man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden litten. Auch Besessene, Anfallskranke und Gelähmte, er heilte sie alle. Also Jesus hat Zeichen getan. Das Reich Gottes ist nahe. Er heilt Kranke. Aber die Pharisäer und Sadduzäer haben gesagt, nee, diese Zaubertricks, das sind nicht die Zeichen, nach denen wir suchen. Sie haben gesagt, wir wollen ein Zeichen vom Himmel sehen. Ein Zeichen vom Himmel. Das heißt, ein Zeichen von Gott selbst. Und was sind Zeichen, die Gott tut? Ja, Gott und sein Reich, das steht ja für Macht, Größe, Stärke, Triumph. Große Zeichen wollen wir sehen, weil Gott tut ja nur große Dinge. Und außerdem bedeutet das Reich Gottes ja auch, dass die Feinde platt gemacht werden. Ja, weg mit den blöden Römern. Und endlich Herrlichkeit für unser Volk. Das sind Zeichen, nach denen sie gesucht hatten. Aber Jesus hat diese Erwartungen nicht erfüllt. Ich finde es übrigens interessant, dass in dieser Begebenheit die Sadduzäer und Pharisäer sich zusammengetan hatten. Die waren eigentlich verfeindet und haben nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Aber jetzt haben sie sich zusammengetan, weil die Führer des Volkes ein für alle Mal sicherstellen wollten, dass Jesus nicht der Messias ist. Und wie können sie sich sicherstellen, wenn Jesus kein Zeichen vom Himmel tun kann, kein Zeichen von Gott, kein Zeichen von Größe, Macht, Triumph, dann ist klar, er ist nicht der Messias. Ja, sie hatten falsche Erwartungen an Jesus, falsche Erwartungen an den Messias. Vielleicht ist es bei uns heute auch manchmal so, dass wir falsche Erwartungen an Jesus haben. Jesus, du musst das doch tun. Du musst doch dafür sorgen, dass meine Kinder auf die rechte Spur kommen. Jesus, du musst doch dafür sorgen, dass diese Ungerechtigkeiten um mich herum aufhören. Jesus, du musst doch dafür sorgen, dass die dumme Situation in meinem Job endlich sich ändert. Ich denke, es ist gut, solche Erwartungen an Jesus zu haben. Es wär dumm, wenn wir nicht im Gebet mit diesen Anliegen zu ihm kommen würden. Aber wir können nicht erwarten, dass Jesus alles das tut, was wir denken, dass er tun sollte. Das können wir nicht erwarten, weil er hat seine eigenen Wege und er tut seine eigenen Zeichen und seine eigenen Wunder. Ja, mit den Erwartungen an Jesus, da sind wir nicht alleine und auch die Sadduzäer und Pharisäer damals waren nicht die einzigen, die Erwartungen an Jesus hatten. Es gab sogar eine Person in Jesu Umfeld, die Zweifel hatte, ob er wirklich der Messias ist. Nächste 1 oder 2 Frage. Wer hatte Zweifel, dass Jesus wirklich der Messias war? 1, Johannes der Täufer. 2, seine Mutter Maria. Wer hatte Zweifel, dass Jesus wirklich der Messias war? 1, Johannes der Täufer. 2, seine Mutter Maria. Wer ist für 1? Wer ist für 2? Eine Person, okay. Manche haben auch gar nicht sich entschieden. Alles gut. Ja, wir lesen hier. Das haben wir schon, genau. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus hatte auch offensichtlich andere Erwartungen an Jesus. Johannes war ja dieser Ruf in der Wüste, der Herold, der den Weg des Herrn vorbereitet hat. Er hat gesagt, hey, ich taufe euch nur mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der ist viel größer und der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und der hat schon die Wurfschaufel in seiner Hand, um Spreu und Weizen voneinander zu trennen. Ja, das klingt ja nach Action, oder? So Wurfschaufel, ja, bam. Taufe im Heiligen Geist, wumm. Macht, Gericht, Triumph, große Dinge. Und jetzt, Jesus läuft als armer Wanderprediger mit einer Schar ungebildeter Außenseiter durch die Provinz Galiläa. Was soll das denn mit dem Reich Gottes zu tun haben? Und wo ist diese Taufe eigentlich im Heiligen Geist über alles Fleisch, von der Prophet Joel gesprochen hat? Sowohl die Pharisäer, als auch die Sadduzäer, als auch Johannes, als auch vielleicht andere Leute damals und wir vielleicht auch, wenn wir da dabei gewesen wären. Sie haben das Geheimnis des Reiches Gottes nicht verstanden. Jesus hat selber über diese Geheimnisse des Reiches Gottes gesprochen. Da traten die Jünger zu ihm und sagten, warum redest du in Gleichnissen? Er antwortete ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Die Geheimnisse des Himmelreichs, die Geheimnisse des Reiches Gottes. Das war ein bisschen schwierige Frage jetzt. Was ist eines der Geheimnisse des Reiches Gottes? Was ist eines der Geheimnisse des Reiches Gottes? 1. Man kommt nach dem Tod hinein. 2. Es beginnt unscheinbar. 1. Man kommt nach dem Tod hinein. 2. Es beginnt unscheinbar. Wer ist für 1? Wer ist für 2? Ah, sehr gut. Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Die Leute haben nach was Gewaltigem gesucht, aber zunächst ein Senfkorn bekommen. Sie haben nach einem großen König gesucht, aber ein Baby im Stall gefunden. Sie haben nach einem Mohammed gesucht, aber sie bekommen Jesus. Sie wollen ein Zeichen vom Himmel, bekommen aber nur das Zeichen des Jona, wie Jesus sagt. Okay, nächste Frage. Was ist das Zeichen des Jona? Eins, Jesus wird auch den Heiden predigen. Zwei, Jesus wird sterben und auferstehen. Was ist das Zeichen des Jona? Eins, Jesus wird auch den Heiden predigen. Zwei, Jesus wird sterben und auferstehen. Wer ist für eins? Sehr gut, Judy steht auf, ja. Diesen Morgensport. Wer ist für zwei? Ja, gemeint ist, dass Jesus sterben wird und auferstehen, so wie Jona eben bildlich gesprochen auch gestorben ist, in die Tiefe hinabgestiegen ist des Meeres, im Bauch des Meerestieres war und dann am dritten Tage wieder zurückkam ins Leben. Das Zeichen des Jona. Ein gekreuzigter Messias? Die Leute haben damals natürlich noch nicht verstanden, was Jesus damit meinte, aber dann später haben sie ihn gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Und das ist doch ein lächerliches Zeichen. Ein gekreuzigter Messias ist ja ein Paradox eigentlich. Ein Widerspruch in sich selbst. Gekreuzigt, Messias, das passt nicht zusammen. Wer will denn den gekreuzigten Retter, den gekreuzigten Helden? Das Willen wollen wenige. Und Paulus sagt ja auch, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Was eigentlich für eine lächerliche Strategie von Jesus. Ja? Zuerst hat er versucht, die Leute mit Worten zu gewinnen, anstatt seine Macht vom Himmel zu demonstrieren. Dann hat er versucht, die Leute mit Zuwendung zu gewinnen, anstatt mit dem Schwert. Ja? Und jetzt am Kreuz, auch da bietet sich ihm doch nochmal die perfekte Gelegenheit, seine Kritiker verstummen zu lassen und ein für alle Mal zu beweisen, wer er ist. Ja, die Führer des Volkes sagten ja auch am Kreuz, standen am Kreuz und sagten, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Vom Kreuz herabsteigen und dieses Zeichen, das werden wir glauben. Und dann natürlich muss er auch noch diese Römer, die da rumstehen, ja auch noch platt machen. Das passt ja dann sowieso in ihr Bild rein. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir denken, hey, Jesus, steig doch vom Kreuz herab. Zeig doch den Menschen endlich, wer du bist. Jesus, erscheint doch den Menschen heute, dann werden sie an dich glauben. Sende doch irgendwie ein Zeichen vom Himmel, dann folgen dir die Menschen. Zeig dich in Träumen, dann werden die Menschen dich suchen. Handel doch ein wenig mehr wie ein Gott, dann werden viele schon sagen, ja, Jesus ist Gott. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob Zeichen Leute automatisch zum Glauben bringen. Sind es die Zeichen, die den Glauben bewirken oder den Glauben standhaft machen? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein großes oder ein kleines Wunder erlebt und irgendwann später wieder an Jesus gezweifelt. Also jeder von uns hat irgendwie schon mal, denke ich, die meisten von uns, irgendwie ein Zeichen erlebt von Jesus. Und trotzdem hat dieses Zeichen nicht ausgereicht, dass wir danach nie wieder gezweifelt haben. Und deswegen bekommen wir auch keine Zeichen vom Himmel oder nicht ständig irgendwelche großen Zeichen vom Himmel. Deswegen bekamen sie damals kein Zeichen vom Himmel, weil Jesus sagt, das Zeichen des Jona, das ist ausreichend. Und eigentlich das Zeichen des Jona ist doch das machtvollste Zeichen der ganzen Menschheitsgeschichte. Weil hier passiert ja was, das den größten Fluch der Menschheit durchbrochen hat. Den Fluch der Vergänglichkeit. Der Fluch, dass unser Leben vergänglich ist und dass der Tod das Schicksal ist. Ja, das haben ja alle Menschen gemeinsam. Am Ende wartet der Tod. Und dieser Fluch, der wurde gebrochen am Kreuz. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und das ist auch das Zeichen, das wir heute verkündigen dürfen. Christus gekreuzigt und auferstanden. Auch wenn das vielleicht für viele Dummheit ist oder ein Anstoß. Aber uns wird kein anderes Zeichen gegeben werden in dieser Welt. Ja, Jesus hat gesiegt und die Leute fragen aber, warum gibt es dann immer noch Tod? Ja, wenn Jesus gesiegt hat, warum gibt es dann immer noch Leid? Wenn Jesus gesiegt hat, warum gibt es dann immer noch die Sünde? Wenn Jesus gesiegt hat, warum gibt es dann immer noch Ungerechtigkeit? Du sagst mir das, Ostern, was wir bald haben, dass Ostern das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte war. Aber was hat sich in der Welt geändert? Auch das ist ein Geheimnis des Reiches Gottes. Was sich geändert hat, ist, dass die Zukunft schon entschieden ist. Die Zukunft der Welt, meine persönliche Zukunft, ist schon entschieden. Aber wir sind jetzt eben noch in einer Zeit, wo das noch nicht überall sichtbar ist. Manche Theologen reden deshalb auch von diesem neutestamentlichen Zeitverständnis von schon jetzt noch nicht. Wir sind schon jetzt erlöst, aber noch nicht von unserem vergänglichen Leib. Wir haben jetzt schon das ewige Leben, aber sind eben doch noch nicht in dieser Ewigkeit bei Gott. Und ich glaube, das ist auch das, was für manche dieser Anstoß ist, diese Dummheit, dass wir sagen, Jesus ist der Sieger, Jesus ist der König über die Welt. Aber man sieht es noch nicht so. Ja, an manchen Ecken sieht man es, aber im großen Stil sieht man es eben noch nicht. Aber es ist schon wahr. Und wir haben diese Wahrheit erkannt, dass Jesus gesiegt hat, dass Jesus der König ist. Und dieses Zeichen, das ist auch das, das wir verkündigen dürfen. Und in 2 Wochen feiern wir Ostern. Und das ist dieses größte Zeichen der Menschheitsgeschichte, dürfen wir den Leuten zurufen. Jesus ist schon jetzt auferstanden. Jesus hat schon jetzt den Tod besiegt. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst auch du noch in der Zukunft auferstehen. Es gibt kein größeres Zeichen in der Welt. Ich bete mit uns. Genau, ihr dürft aufstehen. Herr Jesus, danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass du für uns gestorben bist. Dass der Fluch besiegt ist, dass wir leben dürfen, auch wenn wir sterben. Und das ist das größte Zeichen eigentlich, ja, was es gibt in der Welt. Und vielleicht erwarten Menschen, dass du dich auf andere Weise zeigst. Vielleicht erwarten die Menschen um uns herum, die dich nicht kennen, dass du große Dinge tust, große Wunder tust und sagen, nur dann glaube ich, wenn ich Gott sehen kann, wenn ich Gott greifen kann. Aber das größte Zeichen hast du schon getan, Jesus. Und hilf uns, dass wir das ja irgendwie weitertragen können, dass wir das den Leuten erklären können, vermitteln können. Auch wenn es für viele Dummheit ist, ein Anstoß ist. Aber du bist auch derjenige, der den Glauben in Menschen bewirkt. Und ja, wenn wir Ostern feiern in 2 Wochen, dann lass wirklich diese Botschaft hinausgehen in die Welt zu den Menschen. Durch uns, durch andere. Jesus, danke, dass du derjenige bist, der uns wirkt, der uns erlöst hat, dass wir das schon erleben dürfen. Wir freuen uns auch darauf, dass wir die ganze Fülle dessen, was du uns verheißen hast, versprochen hast, noch erleben werden dürfen. Und wir beten jetzt gemeinsam das Gebet, das du uns gelehrt hast, Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.